D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Mit Katrin Ohlendorf. Im Hörsaal geht es heute um Gefühle. Ich stimme Sie mal mit ein paar Fragen ein. Und zwar, erinnern Sie sich noch an Ihre erste Liebe? Und erinnern Sie sich noch an die Vorstellung, die Sie mit dieser ersten Liebe verbunden haben, noch bevor Sie sie selbst erlebt hatten? Und sind Sie sich überhaupt sicher, welches Ihre erste Liebe war? Keine einfachen Fragen, das gebe ich zu. Ich persönlich kann das auch gar nicht so genau sagen. Irgendwie habe ich mehrere erste Lieben. Das erste Verliebtsein, die erste Liebelei, die erste Beziehung, die erste richtig lange Beziehung und so weiter und so fort. Und jede dieser Phasen hatte etwas Exklusives, etwas Neues und etwas, das geblieben ist. Und was auch immer geblieben ist, war die Frage, war es das jetzt? Also war sie es? Ist sie es jetzt? Die Liebe? Ich bin da, wie jeder andere auch, Kind meiner Zeit, Kind der Medien vermutlich, geprägt von Erzählungen, von Vorbildern, von Mythen, von Quellen irgendwo zwischen Heine und Bravo, sage ich mal. Bleibt die Frage, was ist sie denn nun wirklich, diese erste Liebe? Auf diese Frage gibt es keine und gleichzeitig unendlich viele Antworten. Und diese Erkenntnis ist so banal wie richtig. Die verschiedenen Facetten dieses Gefühls auszuloten, lohnt sich aber, denn es sagt viel über unsere Gesellschaft aus und über die Entwicklung, die sie genommen hat. Das Potsdamer Einstein-Forum wagt sich immer wieder an solche Phänomene heran, die auf den ersten Blick schwer zu greifen sind. First Love on Second Thought, also erste Liebe auf den zweiten Blick. Das war der Titel einer internationalen Tagung, die das Einstein-Forum im Januar 2012 veranstaltet hat und die erste Liebe zum Beispiel in der Literatur, der Kunst, aber auch als kulturelles Phänomen unter die Lupe genommen hat. In dieser und in der kommenden Woche senden wir Vorträge von dieser Tagung. Der Philosoph Rüdiger Zill, seit 1997 wissenschaftlicher Referent am Einstein-Forum, hat die Tagung zusammen mit Wolfgang Hörner konzipiert und auch selbst einen Vortrag über die Sprache der ersten Liebe gehalten. Und mit diesem Vortrag starten wir heute in unsere Reihe zur ersten Liebe. Zill beleuchtet mit beispielhaften Textanalysen, wie die erste Liebe als literarisches Thema am Ende des 18. Jahrhunderts aufgekommen ist. Auch er versucht die Frage zu beantworten, was das Wesen der ersten Liebe eigentlich ist und macht dabei nicht mal vor Musikbeispielen von Heintje halt. Für ihn markiert die Konjunktur der ersten Liebe einen emotionshistorischen Umbruch. Was er damit meint, hören Sie selbst. Die Sprache der ersten Liebe. Fragmente von Rüdiger Zill.
Ich hoffe, dass die Idee der Tagung ein bisschen klarer wird durch das, was ich sage. Deswegen habe ich auch den durch seine Anspielung etwas vermessenen Titel Die Sprache der ersten Liebe, Fragmente gewählt. Und um das Ganze ein bisschen pseudo-klarer zu machen, ein paar verwirrende Zwischenüberschriften gewählt. Fange an mit eine erste Liebe oder keine. Spät in der Nacht. Man hat gut gegessen, die Zigarren glimmen, drei Herren sitzen nach Tisch noch am Kamin und überlassen sich ihren Erinnerungen. Die Erinnerungen sind aber nicht heiter, man kommt auf Ernstes, ja, auf Existenzielles. Wie war die erste Liebe? Der erste der drei, Sergei Nikolajewitsch, behauptet, er habe keine gehabt. Er habe gleich mit der zweiten begonnen. Als zum ersten Mal einem Mädchen den Hof gemacht habe, sei er so routiniert gewesen wie bei allen späteren. So als wäre es für ihn nichts Neues. Das erste Gefühl der Liebe habe er aber mit 6 Jahren für seine Kinderfrau empfunden. Auch der zweite, der Hausherr, kann nicht so recht von einer ersten Liebe erzählen. Denn das sei seine Frau gewesen. Die Ehe wurde von den Vätern arrangiert, man gewann sich lieb und lebte glücklich miteinander. Der dritte in der nächtlichen Runde, Wladimir Petrowitsch, hatte eine erste Liebe, aber er möchte nicht darüber sprechen. Vorgeblich, weil er kein guter Erzähler sei, die Geschichte würde trocken und kurz. Daher wolle er sie lieber aufschreiben und dann vorlesen. Der Leser wird aber den Verdacht nicht los, es könnte noch einen anderen Grund geben, warum dieser Dritte nicht einfach erzählen mag. Vielleicht hat er seine Erlebnisse, die Geschichte einer großen Enttäuschung, als zu schmerzhaft empfunden, als dass er sich nicht nur durch einen Umweg, durch die Distanzierung, durch das Schreiben hätte erinnern können. Die Szene mit den drei Herren am Kamin ist der Rahmen für die eigentliche Handlung von Iwan Turgenjews Novelle Erste Liebe aus dem Jahre 1860. Erste Liebe, zweite Liebe. Nehmen wir noch eine andere Geschichte. Er habe, so gesteht Josef Roth in einem kurzen Prosatext mit dem Titel Zweite Liebe, seinem Redakteur in einer Stimmung, in der man jede Sentimentalität verachtet, weil man dringend Geld braucht und imstande ist, selbst ein Gefühl wie das der Pietät sentimental zu nennen, einen kurzen Text über seine erste Liebe versprochen. Aber als er zu schreiben beginnen wollte und die Erinnerung an diese Liebe in ihm wieder aufstieg, konnte er nicht. Ich sah, dass es mir unmöglich sein würde, sie zu beschreiben. Es waren nicht Bedenken, die mich gehindert hätten, es war mehr eine Art Angst, kindisch, primitiv, nicht abergläubisch, denn es war keine Angst vor möglichen Konsequenzen, sondern eine Angst schlechthin, ohne Grund, ähnlich der Furcht vor gewöhnlichen, aber dennoch unbegreiflichen Erscheinungen. Er brach also lieber sein Versprechen, lieferte der Zeitschrift zumindest doch als Ausgleich etwas über seine zweite Liebe. Was ist so unaussprechlich an der ersten Liebe? Was so geheim, intim und berührbar? Einige Jahrzehnte zuvor fühlte sich ein anderer Autor bei seinem Redakteur in der Pflicht und auch ihm widerstrebt es, seinen Text abzuliefern. So sehr, dass er glücklich ist, seiner Verpflichtung am Ende überhoben zu sein, weil das Blatt, dem er das Versprechen gegeben hat, Konkurs anmelden musste. Die Widrigkeiten des Lebens zwingen ihn aber schließlich doch, diesen Text später bei einer anderen Zeitschrift zu veröffentlichen. Dabei geht es gar nicht einmal um seine eigene erste Liebe, nicht einmal um eine reale, sondern lediglich um die Rezension eines Lustspiels von Eugène Scribe. Das Lustspiel, ein Vaudeville-Stück, trägt den Titel Erste Liebe. Und das 1824 uraufgeführte Stück ist wohl eines der ersten, das diesen in der Literatur später durchaus beliebten Titel trägt. Der Rezensent ist A., der anonyme Autor des ersten Teils von Sören Kierkegaards Entweder-Oder, in das diese Rezension, umrankt von der Geschichte einer verzögerten Veröffentlichung, dann eingegangen ist. Was immer der Grund seines Zögerns gewesen sein mag, es kann nicht die Heiligkeit seiner zarten Gefühle gewesen sein, denn es geht ja, wie gesagt, nicht um eine selbst erfahrene Liebe. Davon erscheinen nur Spuren in der paragonalen Einleitung, die ursprünglich nicht zum zurückgehaltenen Text gehörte und demnach auch nicht hätte geschrieben werden müssen. Fügt sie doch Kierkegaards eigentlichem Anliegen gar nichts hinzu. Oder doch? Jedenfalls kann man diese Art von Scheu schon deshalb als Motiv des Zögerns außer Acht lassen, weil Kierkegaard selbst schreibt, ich hatte den Glauben an die erste Liebe ja verloren und glaube nie mehr an das Erste. Aber wie kann man den Glauben an die erste Liebe verlieren? Gibt es da etwas zu glauben? Turgenjew, Josef Roth, Kierkegaard, alle drei Auseinandersetzungen erscheinen in einem Rahmen. Einem Rahmen, der uns umständlich über einen Umweg an die Sache heranführt, erklärend, entschuldigend, zu sich selbst auf Distanz. Es ist offensichtlich nicht so einfach, über seine erste Liebe zu sprechen. Und wie kann es sein, dass es gar keine erste Liebe gegeben haben soll? Über die erste Liebe sprechen, das ist es, was mich hier im Folgenden beschäftigt. Oder besser, wie die Liebe zur Sprache kommt, wie die Liebe zum ersten Mal zur Sprache kommt, wie die erste Liebe zur Sprache kommt. Denn, so viel sei vorab schon behauptet, die erste Liebe ist ein Modellfall. An ihr zeigt sich etwas, das für Emotionen im Allgemeinen gilt. Und dieses Modell erstreckt sich zwischen zwei Polen. Erfahrung und Erinnerung, Alltag und Mythos, Bewusstwerdung und Umarbeitung. Das Rätsel des Anfangs. Zum Teil scheint es ein Problem zu sein, was als erste Liebe zählt. Was meint genau genommen, dass wir von erster Liebe sprechen? Kann Turgenjews Hausherr schon deshalb nicht von seiner ersten Liebe erzählen, weil er keine zweite hatte? Das wäre rein logisch richtig, aber gleichzeitig auch, wie bei vielen rein logischen Aussagen, leicht banal. Natürlich ist es richtig, dass man eigentlich nur davon etwas Erstem reden kann, wo es etwas Zweites gibt. Aber was interessiert die Liebe das? Was bedeutet die zweite Liebe inhaltlich, sachlich, gefühlsmäßig für die erste? Zeichnet die zweite die erste aus? Relativiert sie sie? Was entgeht dem Liebenden, wenn die erste Liebe die einzige bleibt? Aus der Binnenperspektive einer ersten Liebe ist sie im starken Sinn des Wortes immer die einzige, die ewig halten soll. die auch ewig halten wird in dieser Überzeugung. Dort, wo sie ihrer Zukunft begegnet, etwa in den Lieben der anderen, der Älteren, den Lieben, die auf Vorhergegangene zurückblicken können, ist die Reaktion stets Abwehr. Meine Mutter und er, also der Vater, fingen an, von ihren College-Tagen zu schwärmen, heißt es in einem amerikanischen Jugendroman aus den 70er Jahren, der sich auch heute noch in vielen Sprachen verkauft. Also altert offensichtlich erstaunlicherweise nicht. Sie verstanden wohl nicht, geht es da weiter, dass es bei mir und Michael etwas anderes war, dass es sich bei uns nicht nur um eine harmlose Liebelei handelte, das, was zwischen uns vorging, war Liebe, die echte, wahre Liebe. Keine Frage, dass auch dieser Roman in einer neuen Liebe endet. So ist die Rede von einer ersten Liebe reflexiv. Um von der ersten Liebe sprechen zu können, muss sie immer schon vorbei sein, unabhängig davon, ob sie eine erfüllte oder eine enttäuschte war. Aber man kann die Notwendigkeit einer zweiten Liebe auch noch einen anderen Sinn abgewinnen. Muss es nicht eine zweite Liebe gegeben haben, um überhaupt zu wissen, was es mit der ersten auf sich hat? Was immer die erste Liebe konkret war, sie ist vor allem immer die andere Liebe. Deswegen zählt die Reihe routinierter Annäherungen, als die Sergei Nikolajewitsch seine Werbung empfindet, für ihn nicht. Natürlich gab es hier ein numerisch erstes Mal, aber kein qualitatives. Oder vermisst er noch etwas anderes? Ist die erste Liebe deswegen etwas Besonderes, weil alle späteren nie wieder von ähnlicher Intensität sind? Sergei Nikolajewitsch zerreibt sein Gefühl zwischen seiner Kinderfrau und dem ersten Mädchen, um das er geworben hat. Das erste Mädchen repräsentiert für ihn nichts Neues, nichts fundamental Neues jedenfalls. Für Sergei Nikolajewitsch ist es noch schlimmer. Letztlich sprach aus ihm beim ersten Mal nicht einmal Liebe, denn das Gefühl war schon verloren, bevor es noch richtig entstehen konnte. Verliebt war ich aber zum ersten Mal und zum letzten Mal mit 6 Jahren in meine Kinderfrau, sagt er. Das jedoch sei nicht erzählenswert, ohnehin habe er die Details schon vergessen. Nicht erzählenswert? Wie kann er so sicher sein, wenn ihm doch die Einzelheiten gar nicht mehr gegenwärtig sind? Bedarf es da professioneller Hilfe, um zu erinnern? Gibt es Gründe für das Vergessen, für das, was die Sprache verbindet? Vor der ersten Liebe. Tja, wovon man nicht erzählen kann, davon muss man singen.
Wie bitte? Die Reportage, die wird toll. Ja, ja. Ich verstehe, Herr Dittner. Gut, dann bis heute Abend. Ich bin nämlich mit in der Arbeit. Salut. Salut.
Zum ersten Mal hatte das in irgendeiner goldenen Schusssendung gesungen, aber das ist jetzt aus einem Film, aus einem von diesem Lausbubenfilm. Und ich liebe diese Version besonders, weil bei all diesem Mama-Gesang immer die Nonne, ausgerechnet die Nonne erscheint.
Also, dass die eigentliche erste Liebe die Mutter ist und dort, wo sie in der Erziehung nicht erscheint, dann auch von der Kinderfrau ersetzt werden kann, wissen wir Leser Freuds längst. Dass diese Beziehung alles prägt, was folgt, lernen wir heute aus dem Fernsehen. Aber was sagt uns das über die Geheimnisse der ersten Liebe, die in so vielen literarischen Beispielen überhöht worden ist? Denn wenn sich Turgenjews Figuren am Kamin, wenn sich Josef Roth an seinem Schreibtisch, wenn sich Skrip auf dem Theater und Kierkegaard in dessen Zuschauerraum über die erste Liebe Gedanken machen, haben sie ja anderes im Sinn. Zählt die Kindergartenfreundschaft als Ursprung der Liebe oder ist es nicht eher der erste Schwarm? Vielleicht der Junge aus der Klasse, den man heimlich anhimmelt, vielleicht aber auch irgendjemand, der überhaupt kein realistisches Gegenüber meines Gefühls ist. Der große Bruder der Freundin, der Lehrer, der Sänger einer Boygroup. Ist für die eigentlich erste Liebe wichtig, dass man sich erklärt oder dass man, wie das so schön heißt, miteinander geht? Ist der erste Kuss entscheidend, der erste Sex? Wann ist es erste Liebe? Man kann die Frage natürlich verflüssigen, aus der ersten Liebe einen Prozess machen. Da gibt es viele Phasen oder Stufen erster Liebe. Aber wenn das richtig sein mag, auch wenn das richtig sein mag, es ist nicht das, was Josef Roth und Turgenjew mit seinem Wladimir Petrowitsch im Sinn hatten, nicht das, was sie zu erzählen sich scheuten. Hier geht es offensichtlich um ein Ereignis ganz eigener Kraft. Was man von diesem Erlebnis sagen kann, ist, dass es seine Bestimmung aus der Innenperspektive erhält. Der Verliebte oder der, der es einst war, bestimmt von sich aus, welches seine erste Liebe war. Er hat eine Intuition von der ersten Liebe. Jeder von uns mag das erste Mal anders besetzen, mit der ersten Verehrung aus der Distanz, dem ersten Kuss, der ersten längeren Beziehung. Entscheidend ist, dass wir es als Einschnitt erfahren, als neue Dimension. Es gibt in dem Kontinuum etwas, das für uns einen Qualitätssprung bedeutet. Vielleicht ist ein Indiz für diesen Sprung, dass wir von da an bereit sind, für jemanden anderes etwas Verrücktes zu tun und sei es auch nur einen langen Umweg mit dem Fahrrad zu machen, um sie nach der Schule nach Hause zu begleiten. Dieser Umweg ist ein Zeichen, aber das Gefühl selbst ist noch nicht recht zur Sprache gekommen. Wie fühlt es sich an? Was wissen wir von ihm? Können wir es charakterisieren? Erste Liebe, wahre Liebe. Kehren wir noch einmal zu Kierkegaard zurück. Der Hinweis eines anonymen Erzählers, er glaube überhaupt nicht mehr an das Erste, spielt auf etwas an, das jenseits des rein numerisch Ersten, eines mehr oder weniger zufälligen Anfangs liegt. Der Hinweis meint genau jenen entscheidenden Einschnitt, der als etwas von besonderer Bedeutung aufleuchtet und dann nicht selten verklärt wird. Es gibt eine Mythologie des Ersten. Insbesondere erscheint die Erstliebe als die wahre Liebe, aber als eine, die besonders wahr ist, weil sie eben die erste ist. Vielleicht erscheint die erste Liebe deshalb als besonders wahr, weil sie auf eine vermeintlich reine Seele trifft, ein von der Liebe unbeschriebenes Blatt. Wenn Miranda in Shakespeares Sturm auf Ferdinand trifft, dann hat die Begegnung eine solche Urgewalt, weil sie keine anderen Männer, die auch nur halbwegs in Betracht kämen, kennt. Also eben nur den Caliban oder so. Romeo hingegen trifft auf Julia seine wahre Liebe erst, nachdem er Rosalind umworben hat. Oder hat er nur gemeint, Rosalind zu lieben, aber die Falschheit dieses Gefühls durch sein so viel Intensiveres für Julia erfahren? Rosalind ist so oder so die Kontrastfolie für Romeos Liebe zu Julia, aber ist sie als weniger wahres Gefühl oder als nur vermeintliches Gefühl der Kontrast zur echten Liebe? Immerhin scheint das Erste an der ersten Liebe einigermaßen interpretationsbedürftig zu sein, um nicht zu sagen definitionsfähig. So schreibt Kierkegaard dann auch spöttisch, der Satz nämlich, dass die erste Liebe die wahre Liebe sei, ist sehr geschmeidig und kann den Menschen auf mancherlei Weise zu Hilfe kommen. Hat man nicht das Glück, in den Besitz dessen zu gelangen, was man sich wünscht, so hat man doch die Süße der ersten Liebe. Hat man das Unglück, mehrere Male zu lieben, so ist es doch ein jedes Mal die erste Liebe. Der Satz nämlich ist ein sophistischer Satz. Liebt man zum dritten Male, so sagt man, diese meine jetzige Liebe ist doch erst meine wahre Liebe. Die wahre Liebe ist aber die erste, ergo ist diese dritte Liebe meine erste. Das Sophistische liegt darin, dass die Bestimmung die erste zugleich eine qualitative und eine numerische Bestimmung sein soll. Wenn ein Witwer und eine Witwe sich zusammentun, wenn jeder 5 Kinder mitbringt, so versichern sie sich doch am Hochzeitstage, dass diese Liebe ihre erste Liebe sei. Die Dialektik der Lieben ist auf geniale Weise schon in einem ersten Tonfilm. Titel Ihre Majestät, die Liebe, angeklungen. Wie hat der Tenor Peter Anders 1930 gesungen? Ich verspreche, das ist der letzte Einspieler dieser Art.
Wie viele Frauen habe ich geküsst auf meiner Lebensfahrt? Wie viele Stunden mir Sommer süß auf raffinierte Art. Weil in der Liebe gründlich befreit, nahm ihr zum Studium reichlich viel Zeit. Darum nicht büß ein reizende Frau, wenn ich dir rein gestehe. Du bist nicht die Erste, du musst schon verzeihen, aber meine Letzte, die könntest du sein. Du hast den gewissen Zauber, der ins Blut geht wie der Seck, den geheimnisvollen Zauber, der die tollsten Wünsche weckt. Du bist nicht die Erste, du musst schon verzeihen, aber meine Letzte, die könntest du sein. Mit den anderen Frauen war mein Herz nie vermählt. Da bist du die Erste, die Erste, die
Du bist nicht die Erste, du musst schon verzeihen, aber meine Letzte könntest du sein. Mit den anderen Frauen war mein Herz nie vermählt, da bist du die Erste, die zählt. Die Comedian Harmonists haben das Lied übrigens auch in ihr Repertoire mit aufgenommen, allerdings mit einem abweichenden Schluss. Herrliche Tage, wo man noch glaubt, Liebe hat Ewigkeit, alles im Leben wird dir geraubt, alles verschlingt die Zeit. Und so ganz auf einmal im Leben kommt der Moment, wo man Adieu sagt, lächelnd sich trennt, und dann sehr traurig, unverzagt, bis man zur Nächsten sagt, du bist nicht die Erste, du musst schon verzeihen, aber meine Letzte könntest du sein. Dieses resignierte Augenzwinkern teilt auch der anonyme Rezensent von Skrebs Stück. Auch er macht sich nicht zuletzt über sein früheres Alter Ego lustig. Als junger Mann hatte er einst das Stück von Skrebs besucht. Seine Angebetete saß ebenfalls im Zuschauerraum. Damals glaubt er noch an das Erste. Und im Stück hat er zu dieser Zeit noch den Spiegel seines eigenen Erlebens gesehen. Die erste Liebe, dachte ich, das ist gerade der Ausdruck für deine Gefühle. Habe ich je eine andere geliebt als sie? Geht meine Liebe nicht bis in meine früheste Erinnerung zurück? Werde ich mir jemals vorstellen können, eine andere zu lieben oder sie mit einem anderen verbunden zu sehen? Nein, sie wird meine Braut oder ich heirate nie. Warum ist das Wort die Erste so schön? Es deutet das Ursprüngliche in der Liebe an, denn von der ersten Liebe spricht man nicht im numerischen Sinne. Der Dichter hätte ebenso gut sagen können, die wahre Liebe. Oder es folgendermaßen betitelt haben, die erste Liebe ist die wahre Liebe. Dieses Stück wird mir nun helfen, mich zu verstehen. Es wird mir Anlass geben, einen tiefen Blick in mich selbst zu tun. Darum heißen die Dichter Priester, weil sie das Leben erklären, aber von der Menge werden sie nicht verstanden werden, sondern nur von jenen Naturen, die ein Herz haben, die fühlen. Das war, wie gesagt, bevor er den Satz, dass die erste Liebe die wahre sei, als sophistischen erkannt hat. Darin war Kierkegaards A eine Art Pionier. Aber die eigentliche Avantgarde im Dickicht der neu gewachsenen Gefühlskultur waren Skribes Figuren selbst. Allererste Liebe. So viel auch inzwischen über Emotionen, Gefühle, Affekte, Leidenschaften, Stimmungen, ihre Körperlichkeit und ihre Rationalität, ihren Ursprung und ihre Geschichtlichkeit geschrieben worden ist. So oft mittlerweile Angst und Zorn, Mitleid und Scham, Neid, Gier und Ressentiment untersucht worden sind. So oft auch speziell die Liebe in ihren einzelnen Aspekten, den psychologischen, soziologischen, philosophischen oder auch literaturwissenschaftlichen und kunsthistorischen, in den Blick kam, so selten hat dabei das Phänomen der ersten Liebe Aufmerksamkeit erregt. Mit einer Ausnahme natürlich, es gibt ein Buch von Maria de Battista, First Love, eines der wenigen mit diesem Titel. Aber sonst findet die Reflexion auf sie an einem anderen Ort statt, nämlich in der Literatur.
Wie kommt die erste Liebe zur Sprache? Darüber spricht der Philosoph Rüdiger Zill im heutigen D-Radio-Wissen-Hörsaal. Sein Vortrag war Teil der von ihm mitkonzipierten internationalen Tagung First Love on Second Thought, also erste Liebe auf den zweiten Blick, die im Januar 2012 im Potsdamer Einstein-Forum stattgefunden hat. Im ersten Teil seines Vortrags stellte er anhand von Text- und Musikbeispielen Überlegungen über das Wesen der ersten Liebe an. In der zweiten Hälfte betrachtet er nun die Konjunktur des Themas erste Liebe in der Literatur ab dem ausgehenden 18. Jahrhundert und schlägt den Bogen zur Narrationstheorie.
D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Skrip und Turgenev sind schon erwähnt worden. Sie stehen am Anfang einer Konjunktur. Seit dem 19. Jahrhundert reißt die Zahl der Romane und Erzählungen, der Theaterstücke und Gedichte, die die erste Liebe schon im Titel führen, nicht ab. Man denke nur an Samuel Beckett, Harold Brodkey oder Ian McEwan, um nur einige der bekanntesten zu nennen. Und natürlich gibt es viele Texte, die eine erste Liebe als Erfahrung oder als Mythologie oder auch als beides in einem thematisieren, ohne dass sie das gleich im Titel annoncieren. Dennoch ist das verstärkte Auftreten des Titels zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt kein Zufall. Es scheint mir die Folgeerscheinung eines emotionshistorischen Umbruchs zu sein, der Aufwertung der Gefühle seit dem 18. Jahrhundert, ein neues, enthusiastisches Liebesverständnis, das mit einem neuen Freundschaftskult und die Vorstellung inniger Zweisamkeit, wie es das Zeitalter der Empfindsamkeit und die Romantik propagiert haben, einhergeht. Der Kult der Empfindsamkeit war einer, der durch eine zunehmende Literarisierung ermöglicht wurde. Das Buch und im 19. Jahrhundert dann die illustrierten Zeitschriften im Stile der Gartenlaube waren die Medien der neuen Gefühlskultur. Man las den Werther und führte dann, wie er, manchmal sogar mit allen Konsequenzen. Eugen Scribes Stück war schon ein Kommentar darauf, denn es entlarvt die erste Liebe im Sinne der wahren und einzigen als fiktionale. Es ist eine Kritik am Romantizismus. Emmeline und ihr Cousin Charles verfallen als Kinder den Geschichten, die ihnen Emmelines Tante Judith vorliest. In diesen Geschichten ist die Rede von ewiger Liebe, einem in jungen Jahren geschlossenen Bund, der in Treue fest bis zum Tod der Liebenden währen soll. So hören sich dann auch Emmeline und ihr Cousin solch eine ewige Liebe, als Charles nämlich in die Welt hinausziehen muss. Das Stück setzt ein, als Emmelines Vater sie wieder einmal zu einer Vernunft-Hochzeit überreden will. Sie aber verweigert sich und hält stattdessen an ihren Treueschwüren fest. Die Liebe, die sich hier bewährt, ist jedoch ein Phantasma, denn ihr Inhalt ist die Erinnerung an eine Gemeinsamkeit, die schon, als sie noch bestanden hat, im Wesentlichen eine Literaturgeborene war. Inzwischen ist der reale Charles für Emmeline so fern, dass sie sich nicht einmal an seine Gestalt und seine Gesichtszüge erinnern kann. Deshalb kann sie ihn auch dann, als er nach Jahren wieder erscheint, für den Nachbarsohn Vinville halten, nämlich den, mit dem sie die Ehe eingehen soll, und diesen Nachbarn dann wiederum für den zurückgekehrten Geliebten. Scribes Stück ist also die Kritik an einer literarischen Figur, die selbst in Gestalt von Literatur erscheint. Umso erstaunlicher, dass Kierkegaards Kritiker A. in Jugendjahren in genau diesem Stück die Nöte seiner ersten Liebe wiedererkannt haben will. Ihm wird das wohl in erster Linie deshalb gelungen sein, weil er wesentliche Teile der Realität ausblendet und entscheidende Details des Stücks ignoriert, ganz wie Emmeline und ihr Verehrer ihrerseits. Ist Scribes Stück selbst schon der Kommentar zu einer literarischen Praxis und die Kritik an einer mythisch werdenden Figur, so bildet A.'s Analyse des Stücks eine weitere Reflexionsebene. Er ist der Kommentar des Kommentars, der vor allem dadurch beglaubigt wird, dass der Kritiker seine eigene Geschichte als Parallelerfahrung heranzieht. Und er tut das, um die Genialität jeder einzelnen Figur bei Scribe zu bekräftigen. Natürlich darf man nicht vergessen, dass A. nicht Kierkegaard ist, dass das eine Spielfigur für ihn ist, nämlich diejenige, die die ästhetische Positionen entweder oder repräsentiert und dann eigentlich von dem Ethiker und am Ende sogar von so einem religiösen Standpunkt kritisiert und überholt wird. Aber ich finde, man kann das als Position so stehen lassen. Die Geschichte steht für die Liebe. Nun ist zunächst die Kritik am Romantizismus wohlfeil. Die Verderblichkeit der Romane und des Theaters kennen wir schon von Rousseau und Chaudelot de Laclos Und sie war im 19. Jahrhundert dann gerade ein solcher Gemeinplatz wie die des Fernsehens in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts oder die an den Computerspielen heute. Diese Kritik aber lebt von der Vorstellung eines authentischen Gefühls, von dem wir noch nicht genau wissen, was es eigentlich ausmacht. Aber vielleicht hat die Kritik etwas angesprochen, was für das Gefühl wesentlich ist. Die Kritik ihrerseits jedoch verkennt. Denn wären nicht die Geschichten, an denen sich die erste Liebe bildet, falsch, dann wären nicht die Geschichten, an denen sich die erste Liebe bildet, falsch, sondern nur ihre Überhöhung. Die Geschichte steht für den Mann, ist einer der zentralen Sätze in dem heute noch als Geheimtipp geltenden Buch des Phänomenologen Wilhelm Schapp. Der Titel dieses Buches von 1953, In Geschichten verstrickt, enthält noch eine Ambivalenz, die ein zeitgenössischer Autor wie Dieter Thomey auflöst, wenn er eines seiner Bücher Erzähle dich selbst nennt. Gibt es in Schapps Titel immerhin noch etwas jenseits der Erzählungen, jemanden, der sich in die Geschichten verstricken lassen kann, ist dieser jemand bei Thomey ganz narrativ aufgelöst. Der Erzähler erzählt sich selbst. Münchhausen zieht sich an seinem eigenen Schopf aus dem Sumpf. Diese allgemeine Wendung zum Narrativen hat nun auch die prosperierende philosophische Emotionstheorie mitvollzogen. Der erste Schritt dazu war die Kritik, die sich seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gegen behavioristische Emotionstheorien richtete. Sie erinnerte gegen die Vorstellung, dass Gefühle etwas rein körperlich Erzeugtes seien, an die Rationalität des Gefühls, also so ein berühmter Buchtitel von Ronald de Souza. Theoretiker wie Robert Solomon und Martha Nussbaum griffen auf antike Affekttheorien zurück, um daran zu erinnern, dass Emotionen nicht einfach spontan oder durch chemische Veränderungen im Körper entstehen, sondern ganz wesentlich durch die Urteile, die wir über uns selbst, die Welt und unser Verhältnis zu ihr treffen, bedingt sind. Wir werden also auf jemanden zornig, weil wir glauben, dass er sich unangemessen verhalten, er uns gekränkt oder insgesamt etwas Unrechtes getan hat. Wenn wir merken, dass wir uns in einem Detail geirrt haben, kann der Zorn mit einem Schlag verschwinden und vielleicht sogar in Scham über unsere unangemessene Reaktion umschlagen. Mit jemandem Mitleid zu empfinden, etwas, das man für eine ganz spontane, wenig reflektierte Haltung ansehen mag, setzt voraus, dass wir eine komplexe Einschätzung der Welt und unserer selbst einnehmen. Das zeigt sich schon in der Definition, die Aristoteles in seiner Rhetorik formuliert hat. Mitleid sei, heißt es bei ihm, der Schmerz angesichts eines Unglücks, das jemanden trifft, der es nicht verdient, und die damit verbundene Befürchtung, dass man ein ähnliches Unglück auch selbst erleiden könnte. An dieser Definition zeigt sich also schon, dass in das Gefühl des Mitleids eine Reihe von Wert- und Tatsachenurteilen, von Situationseinschätzungen und Zukunftserwartungen mit eingeht. Hat der Unglückliche sein Schicksal verdient? Bin ich in einer vergleichbaren Situation? Kann mich das Unglück in Zukunft auch treffen? Solche Urteilstheorien sind nun von vielen neueren philosophischen Positionen aus guten Gründen kritisiert worden. Eine Kritik, die an solche Urteilstheorien anknüpft, um sie letztlich zu überbieten, ist die Narrationstheorie der Emotionen, wie sie etwa von Peter Goldie und Christiane Voss vertreten werden. Unabhängig davon ist in vielen anderen Disziplinen in den letzten Jahren eine große Konjunktur von Theorien der narrativen Konstruktion unserer Wirklichkeit zu beobachten, also bis hin in die Betriebswirtschaft. Love is a story, behauptet dann auch zum Beispiel der Titel eines Buchs des Psychologen und Erziehungswissenschaftlers Robert J. Sternberg. Bleiben die philosophischen Theorien auf einem hohen Abstraktionsniveau, von dem aus kaum einmal der Schritt zu einzelnen Fallanalysen gemacht wird, werden hier, also in dem Buch von Sternberg, vor allem eine Vielzahl von möglichen Love Stories beschrieben. Und auch in der Soziologie wird andererseits, ohne dass man es unbedingt immer so nennen würde, auf gesellschaftlich relevante Liebesentwürfe, die man als Geschichten verstehen kann, Bezug genommen. Und so schreibt zum Beispiel Eva Illouz, die Fiktionalität prägt das Selbst, nämlich die Weise, wie es sich selbst narrativ modelliert, durch Geschichten lebt und die Gefühle begreift, die das Lebensprojekt eines Menschen ausmachen. Für sie ist einer der entscheidenden Gegenstände der Kultursoziologie die Frage, wie Ideen von Gefühlen durchdrungen werden und umgekehrt, wie Gefühle einen ideellen, narrativen und fiktionalen Inhalt absorbieren. Also den Unterschied zwischen narrativ und fiktional, den sie noch macht, das lasse ich jetzt hier mal. Mir geht es einfach nur darum, um mal zu zeigen, wie aus einzelnen Disziplinen das zusammenschießt. Und warum man das eigentlich einfach mal auch zusammendenken könnte. ABC-Schützen der Liebe. Folgt man diesem immer breiter werdenden Konsens, dann kommt der ersten Liebe eine ganz besondere Bedeutung zu, weil man an ihr, wie ich vielleicht an keinem anderen Gefühl beobachten kann, wie diese Geschichten, aus denen das Gefühl sich zusammensetzt, entstehen. Dafür spricht schon die Formulierung erste Liebe. Wir kennen keine vergleichbare Wendung für andere Emotionen. Wir sprechen nicht von erster Angst, erster Trauer, erstem Zorn, erstem Mitgefühl, was auch immer. Ich meine, das mag es zwar im Einzelfall geben, aber wir haben nicht diesen aufgeladenen Terminus. Viele Gefühle beherrschen uns von Anfang an. Meine Mutter gebar Zwillinge, heißt ein berühmtes Aperçu von Thomas Hobbes, mich und die Angst. Obwohl dieser Satz zweifellos in übertragenem Sinne gemeint war, so stimmt er doch auch buchstäblich. Zwar kann man bezweifeln, dass also solche undifferenziert empfundene Angst dieselbe ist wie die reflektierenden Befürchtungen von ausgereiften Persönlichkeiten, dennoch teilen beide wohl dieselbe eine gemeinsame Basis. Und auch Gefühle, die erst im Laufe des Lebens entstehen, zum Beispiel Empathie oder Mitgefühl im Besonderen, sagt man, das kommt so mit zwei etwa, auch diese Gefühle entziehen sich einer selbstbewussten Analyse, weil wir bei ihrer Entstehung noch zu jung sind, um wirklich auf das, was mit uns geschieht, reflektieren zu können. Die erste Liebe ist das einzige Gefühl, das erst zu einem Zeitpunkt entsteht, zu dem man ein weitreichendes Bewusstsein seiner selbst und seiner Gefühle, schon ein entwickeltes Vokabular der Selbstbeschreibung hat, das alles zusammen. Das einzige Gefühl, das man bewusst zu verstehen versucht, an dem man also die Schwierigkeiten, die dabei unvermeidlich auftreten, studieren kann. Bei der ersten Liebe ist man gewissermaßen Zeuge seiner selbst, ein Zeuge bei der Entstehung eines entscheidenden Stücks seiner Persönlichkeit. Das soll nicht heißen, man stehe objektiv neben sich und beobachte unbeteiligt diese Entstehung von außen. Es ist gerade dieses Ineinander von Ergriffenheit und Selbstbeobachtung, das die erste Liebe so sehr prägt. Das führt aber gleichzeitig auch zu Verstörungen. Und all diese neuen Erfahrungen zu bewältigen, suchen wir natürlich nach Vorbildern, die Ähnliches erlebt haben und die ihre Schwierigkeiten bewältigen konnten. Wir suchen nach Modellen. Wir suchen nach Modellen, in denen schon einmal formuliert worden ist, was uns gerade geschieht, deren Vokabular wir uns aneignen können. Wo aber finden wir dieses Vokabular der ersten Liebe? Wir sammeln es auf. Wir sammeln es auf dem Schulhof auf. Wir inhalieren es aus den Ratgeberkolumnen von Jugendzeitschriften. Wir erobern es uns, aber auch in der Literatur. Zum Beispiel der eigens dafür konfektionierten Jugendliteratur à la Alexa Henning von Lange zum Beispiel, aber auch aus den Klassikern. Und oft merken wir in diesem Alter noch nicht einmal den Unterschied. Und natürlich bleiben die Geschichten unseres Gefühls nicht rein sprachlich. Sie haben auch einen körperlichen Habitus. Sie bestehen aus Gesten und Handlungen, die von älteren Freunden vorgelebt werden und sich im Film materialisieren, sei es im Kino oder in den Vorabendsoaps. Dass wir an Vorbildern lernen, ist an sich nichts Ungewöhnliches, hat aber bei der ersten Liebe noch einmal einen besonderen Charakter. Gefühle wie Angst und Mitleid lernen wir, als sei es eine emotionale Muttersprache. Die erste Liebe hingegen begegnet uns im Modus einer Fremdsprache. Denn die Schemata und Begriffe sind uns längst vorgegeben, bevor sie uns als Erfahrung begegnen. Wir lesen von der ersten Liebe und fragen uns, ob es dies ist, was wir fühlen. Schiefe Ebenen. Nun scheint es zweierlei zu sein, ob wir selbst uns unsere aufkeimende Liebe vorstammeln oder ob uns die Gefühle in der geschliffenen Sprache eines Turgenev begegnen. Deswegen unterscheidet Christiane Voss zum Beispiel auch zwischen den Geschichten, die ihren Platz in der Literatur und im Film haben, und alltagspsychologischen Narrationen. Kunst und Alltag, hochreflektierte Erzählungen und Geschichten von der unmittelbaren Einfachheit gewöhnlicher Lebensvollzüge seien nicht ohne weiteres zu vergleichen. Die nachträglich reflektierende und aufarbeitende Einbettung emotionaler Erlebnisse in den Kontext einer Geschichte ist meines Erachtens als Prozess einer bereits höherstufigen Metanarration vom unmittelbaren narrativen Erleben einer noch unabgeschlossenen Situation erster Stufe zu unterscheiden. Daher lassen sich narrative Bewusstseinsformen erster und zweiter Stufe auseinanderhalten. Zwar räumt sie ein, dass die Grenze zwischen diesen beiden Stufen fließend sein könne, dennoch besteht sie aber auf dem kategorialen Unterschied. Doch ich finde, es geht nicht um unscharfe Übergänge, auf denen es Zweifelsfälle geben mag. Ich frage, ob der eine oder andere noch einfacher Narration oder schon auf der Metaebene ist. Was sich analytisch so klar trennen lässt, fließt in der Genese von Emotionen rein praktisch ineinander. Am deutlichsten sieht man das bei der ersten Liebe. Auf dem Weg zur Sprache sucht man sich seine Vorbilder, wo sie sich finden lassen und ohne sich lange dabei aufzuhalten, wie intensiv im Detail, wie komplex im Gedankengang, wie durchgebildet in der Form sie sein mögen. Die unmittelbare Lebenswelt ist da einfach ebenso willkommen wie auch Kunst und Literatur und die sind dann zuweilen wahrer als die Wirklichkeit. War es das nun? Das sollte die erste Liebe sein, fragt sich zum Beispiel Christian, eine der Hauptfiguren aus Uwe Tellkamps Roman Der Turm. Nämlich da, als er Rainer trifft und eigentlich ist er erst widerstrebend und dann verliebt er sich doch in sie. War es das nun? Ein bebendes, alles umstürzendes Großgefühl, wie er es bei Turgenev gelesen hatte. Rainer seine Julia und er ein außer Rand und Band geratener Romeo? Literatur, die als Metanarration gedacht sein mag, geht so unmittelbar in die Alltagserzählungen mit ein, verschmilzt vielleicht auch manchmal mit den anderen Geschichten, die gerade in der Luft liegen. Erinnert die erste Liebe. Aber natürlich ist das nur die eine Seite der Geschichte. Wäre das die einzige Rolle, die die Erzählungen von der ersten Liebe in unserem Leben spielen, wäre ihre mythische Kraft nicht erklärbar. Die literarischen ersten Lieben haben zweifellos ein Doppelgesicht. Das eine sieht den Leser an, das andere den Erzähler selbst. Natürlich dürfen wir literarisierte erste Liebe nicht für ein einfaches Fallbeispiel nehmen, an dem sich ohne weiteres reale Erfahrungen erster Liebe ablesen lassen. Erzählungen über erste Liebe sind ohne Frage reflektierte, sprich verarbeitete, umgedeutete, mythisierte, sind natürlich Metanarrationen im Sinne von Christiane Voss, die wir als erfahrene Leser dann auch zu entschlüsseln wissen. Und dennoch ist das wiederaufgerufene, also das umgearbeitete Gefühl in gewisser Hinsicht ein Gefühl von eigener Kraft und aus eigenem Recht. Man muss unterscheiden zwischen unmittelbar entstehender und erfahrener erster Liebe einerseits und der ersten Liebe im Gefühlshaushalt der Erwachsenen andererseits. Das heißt, es gibt so etwas wie ein erinnertes Gefühl, das nicht unbedingt identisch sein muss mit dem unmittelbar Erlebten. Und dieses aus der Erinnerung geborene Gefühl hat dann aber auch durchaus seine eigene unmittelbare Wirkung. Wenn man so will, eine von vermittelter Unmittelbarkeit. Die Geschichte der ersten Liebe ist ein anderes Gefühl als die erste Geschichte der Liebe. Die erste Geschichte der Liebe ist diese Summe der Schreibversuche, die wir als Jugendliche machen. Die Geschichte der ersten Liebe ist eine routiniert erzählte Reflexion, in die viele andere Erfahrungen als Quellen und als Kontraste mit eingegangen sind. Deshalb sind die Rahmenerzählungen, die die Geschichten von erster Liebe häufig umgeben, nicht nur ein Mittel emotionaler Distanzierung. Sie zeigen uns auch an, dass diese Geschichten in einem Kontext stehen, dass sie aus einer emotionalen Stimmung herausgeboren werden, die nicht mehr die der ersten Liebe ist. So fühlt Wladimir Petrowitsch ja keineswegs mehr diese Mischung aus Begehren, Ergriffenheit und Hoffnung, die ihn angesichts seiner ersten Liebe überwältigt hat. Der Grundton seiner Erzählung ist vielmehr Wehmut. Und dass die drei älteren Herren ausgerechnet an jenem Abend beim Kamin auf das Thema der ersten Lieben gekommen sind, das mag seinen guten Grund haben, obwohl Turgenev uns den gar nicht erzählt. Genau genommen ist in seiner Erzählung von zwei verschiedenen Gefühlen die Rede. Das eine ist erlebte erste Liebe, das andere erinnerte erste Liebe. Die erinnerte ist zwar nicht die wiedergefühlte erste Liebe, aber als Gefühl anderer Art kann es genauso dicht sein. Es ist ein erlebtes Gefühl wie die erste Liebe selbst, nur von einer anderen Art und in dieser Hinsicht keinesfalls eine Metanarration. Vielen Dank.
Die erste Liebe. Das war das Thema im heutigen Hörsaal und Sie hörten dazu Rüdiger Zill, Philosoph, Historiker, Soziologe und wissenschaftlicher Referent am Einstein-Forum Potsdam. Und genau da hat er diesen Vortrag mit dem Titel Die Sprache der ersten Liebe, Fragmente, auch gehalten. Und zwar am 27. Januar 2012 im Rahmen der von ihm mitkonzipierten internationalen Tagung First Love on Second Thought, also erste Liebe auf den zweiten Blick.
D-Radio Wissen. Hörsaal.